So, guten Morgen miteinander. Wir starten pünktlich. Wir haben heute viel vor. Erst eine Bemerkung für die wahrscheinlich, die nicht da sind. Es ist immer wieder erstaunlich, was wir für Lösungen zu sehen bekommen für die Hausaufgaben. Lösungen, die Dinge benutzen, die überhaupt nicht in der Vorlesung eingeführt worden sind und wo dann was sehr Merkwürdiges rauskommt. Zum Beispiel in der ersten Platz haben diverse Leute Floats benutzt und haben sich dann gewundert, dass wenn sie irgendwelche Wurzeln ziehen mit Floats, dass das Ergebnis dann sehr ungenau ist. Die Hausaufgabenblätter sind schon so gemacht, dass Sie nichts brauchen, was nicht auch in der Vorlesung dran ist. Sie können natürlich, wenn Sie jetzt die Wettbewerbsaufgabe machen und das besonders optimieren wollen, dann können Sie da natürlich auch Dinge noch reinziehen aus den Bibliotheken oder so, die das besonders effizient machen. Aber es ist sozusagen nicht wirklich notwendig. Das ist dazu auch ein Hinweis an Sie, wenn Sie irgendwo an der Hausaufgabe denken, ach, das geht ja überhaupt nicht mit dem, was ich weiß. Jetzt muss ich irgendwas anderes noch mir beibringen. Nee, müssen Sie nicht. Das, was Vorlesung dran war, genügt vollständig. Gut, das als Hinweis zu den Hausaufgaben. Wir wollen heute, ein ganz starkes, großes Thema heute ist Polymorphismus. Und das habe ich beim letzten Mal am Ende schon implizit eingeführt, ohne das Wort überhaupt in den Mund zu nehmen. Gehen wir gerade nochmal eine Folie zurück. Wenn Sie sich erinnern, da hatte ich den Typ der Concat-Funktion ausgerechnet und das war dies Ding hier. Und das ist ein Typ, den wir eigentlich bis jetzt noch überhaupt nicht gesehen haben. Da kommt nämlich ein kleines a drin vor. Was um Gottes Willen ist das kleine a? Den Typ klein a kennen wir noch gar nicht. Den werden wir aber heute kennenlernen. Und das ist genau die Idee hinter dem Typ klein a ist Polymorphismus. Das heißt, eine Funktion kann verschiedenste Typen haben, sogar ganz viele. Und die Concat-Funktion ist ein Beispiel. Ein einfacheres Beispiel ist die Längenfunktion. Also die Längenfunktion könnten Sie natürlich definieren als eine Funktion auf boolschen Listen, die einen Int zurückgibt. Sie könnten es aber auch definieren als Funktion auf Character-Listen, die einen Int zurückgibt. Oder als eine Funktion von Listen von Listen von Ints, die einen Int zurückgibt. Und die Definition wäre eigentlich immer völlig die gleiche, weil die Längenfunktion sich natürlich gar nicht anguckt, was in der Liste drin ist, sondern nur die Liste, ja, die Struktur der Liste anguckt. Und deswegen hat die Längenfunktion eben ziemlich viele Typen, nämlich alle Typen von der Form Liste von irgendwas nach Int. Und der allgemeinste Typ, damit man nicht unendlich viele Typen hinschreiben muss, das ist der sich dieses kleinen a's bedient und dann steht da eben in Haskell, Längenfunktion ist eine Funktion, die Listen über einen beliebigen Typ a nimmt und einen int zurückgibt. Und was ist jetzt dieses a? Das a ist eben nicht irgendein fixer Typ, den wir bereits kennen, sondern das ist eine Typvariable. Das heißt, so wie Sie eben in Funktionen Variablen haben, die Parameterwerte annehmen können, haben Sie hier jetzt bei den Typen auch Variablen, die den Typ der in dem Fall Argumentliste annehmen können. Und das ist eben eine abkürzende Schreibweise für die unendliche Liste von Typen, die Sie hier haben, oder eben längs hat jeden beliebigen Typ Liste von t nach int, wo t eben irgendein Typ sein kann. Und dieses, es kann irgendein Typ sein, das wird genau mit diesem a ausgedrückt, mit dieser Typvariable a. Und das ist Polymorphismus, dass Sie eben eine Funktionsdefinition haben, aber verschiedenste Typen für diese Funktionsdefinition. Und dann benutzen Sie die Typvariablen, um all die verschiedensten Typen in einen Typ zu integrieren. Yes. Wie bitte? Das A ist eine Konvention, genau. Das heißt, im Prinzip, das kommt gleich auf der nächsten Folie, Typvariablen sind einfach irgendwelche Bezeichner, die mit Kleinbuchstaben anfangen, im Gegensatz zu anderen Typen wie Int zum Beispiel, die mit Großbuchstaben anfangen. Aber Sie könnten jetzt auch das Ding einfach X nennen oder sowas. Es ist nur Standardkonvention, dass Sie in Haskell die Typen solcher polymorphen Funktionen, also Typvariablen, meistens A, B, C benennen. Genau, das ist jetzt die Syntax dazu. Typvariablen müssen mit einem Kleinbuchstaben anfangen und typischerweise eben A, B, C. Jetzt den Begriff Polymorphismus, den kennen Sie auch wahrscheinlich aus dem Kontext von Java bereits. Und da sollte man ihn aber präziser Subtyp-Polymorphismus nennen, denn da hat man auch eine Funktion, die man auf verschiedensten Typen anwenden kann, aber da sieht es etwas anders aus als bei uns. In Java sieht es so aus, wenn Sie eine Funktion haben von einem Typ T in einem Typ U und Sie haben einen Teiltyp T' von U, also T könnte zum Beispiel ein Object sein und T' könnte irgendein spezifischerer Typ sein, dann können Sie die Funktion natürlich auch immer auf Argumente von dem spezielleren Typ anwenden. Das heißt, F hat dann auch diesen spezielleren Typ T' nach U. Das heißt, Sie können natürlich Funktionen, die auf Objekten definiert sind, können Sie auch auf speziellere Argumente als nur den Typ Object anwenden. Und das ist, diese Art des Polymorphismus haben wir hier in Haskell nicht. Wir haben keine Subtypen. Wir haben hier etwas, was sich parametrischer Polymorphismus nennt. Parametrisch deswegen, weil Sie diese Typparameter haben da drin. Und der sieht wie folgt aus. Also die Typen können eben jetzt Typvariablen enthalten. Das heißt, können sozusagen noch Freiheitsgrade haben. Und wenn Sie jetzt diese Implikation lesen, das heißt, wenn F irgendeinen Typ T hat, dann hat F auch jeden beliebigen spezielleren Typen T. Und zwar, wie kriege ich den spezielleren Typen aus dem Allgemeineren? Ich nehme T und ich substituiere eine Typvariable A durch einen beliebigen Typ U. Das heißt, wenn ich eben wenn F einen Typ hat, der noch Typvariablen enthält, dann darf ich die Typvariablen durch beliebige Typen ersetzen und F hat wieder auch den speziellen Typ. Das heißt, das ist nur einfach eine Kurzschreibweise hier, die sagt, nimm den Typ T, aber überall, wo A vorkommt, ersetze das durch den Typ U. Und beispielsweise eben, wenn F den Typ A nach A hätte, dann hat F erst recht den Typ A nach A, wobei ich zum Beispiel Bool für A eingesetzt habe. Das heißt, F hätte dann erst recht den Typ Bool nach Bool. Das heißt, die Typvariablen dienen eben als Platzhalter, wo Sie beliebige Typen einsetzen können. Wobei Sie das meistens gar nicht per Hand einsetzen müssen, sondern das Typsystem wird das für Sie machen. Und wenn Sie eine polymorphe Funktion verwenden, wird das Typsystem für Sie herausfinden, was für die Variablen eingesetzt werden muss. Das heißt, wenn Sie eine Funktion f haben, die hat diesen Typ a nach a und wenden die jetzt auf ein Bool an, dann wird das Typsystem für Sie herausfinden, ach so, ja, jetzt müssen wir in den Typ von f, müssen wir das a durch Bool ersetzen. Soweit noch Fragen. Also erste Fragen zu dieser Art des Polymorphismus. Ja.
Wenn ich mal auf Zahlen definieren würde,
wenn Sie was nur auf Zahlen definieren würden. Das ist die Frage, was sind Zahlen? Meinen Sie ganz spezifische Typen wie Integer?
Zum Beispiel.
Dann hat es natürlich keinen Polymorphen-Typ, dann ist es nur für Integer verwendbar. Dann sind wir überladen und das kommt in etwa einer halben Stunde. Das heißt, es gibt nochmal etwas in Komplikation des Typsystems, um dann eine etwas feinkabulare Unterscheidung zu machen. Also das heißt, es gibt, in dem Moment werden wir auch noch darüber sprechen, wie man diesen Polymorphismus noch ein bisschen einschränken kann. Und diese Art des Polymorphismus, der nennt sich oft ML-Polymorphismus, weil der in der Programmiersprache ML zum ersten Mal ans Licht kam. Und jetzt möchte ich einfach ein paar Beispiele mit Ihnen durchgehen. Und zwar jetzt sind das Beispiele, wo ich Ihnen die Funktionsdefinition gebe und Sie mir sagen, was der Typ der Funktion ist, wie ich da gerade definiert habe. Also, hier ist das die Identitätsfunktion, it von x ist x, was ist also der Typ von it? Nicht so vorlaut. A nach A. Das nimmt nämlich, das X kann ja irgendeinen beliebigen Typ haben und das, was Sie zurückgeben, hat natürlich genau wieder den gleichen Typ, wie das, was Sie reinbekommen haben. Also X hat notwendigerweise den Typ A nach A. Wie sieht es hiermit aus, die Funktion first? Nimmt ein Paar, gibt das erste Element des Paares wieder zurück. Genau, AB nach A. Und jetzt müssen Sie eben wirklich, weil das damit auch zu der Verwirrung geführt hat, Sie müssen aufpassen, das hier ist eine andere Sprachebene. Das ist die Sprachebene der Typen. Und das ist die Sprachebene der Terme hier. Das heißt, das hier ist ein Paar XY, das hier ist das Kreuzprodukt von A und B. Und das ist eben, das sagt nichts anderes als das First eben, ja, sie nimmt ein Paar und gibt wieder ein Element aus der ersten Komponente des Paares. Also in mathematisch würden Sie schreiben einfach A kreuz B nach A. Hier lehnt sich die Typsyntax sehr an die Termsyntax an hier unten und deswegen sieht das so gleich aus, aber es sind zwei verschiedene Ebenen. Wie sieht's hier aus? Nun, der Argumenttyp ist sicher wieder irgendein beliebiges Paar, das heißt, es wird sein A nach B, aber was wird das Ergebnistyp sein? Ja, genau. Wir haben einfach die beiden die beiden Typen vertauscht. Hier eine etwas alberne Funktion. Sie brauchen mir nur zu sagen, was ist der Typ von X? Rufen Sie es einfach K. Nee, das ist zu allgemein. Vielleicht habe ich irgendwas missverstanden, aber. Bool. Der Typ von X ist Bool. Und der Typ von Y? Ah, genau. Weil das ist halt irgendwas, das Y wird nicht verwendet, also kannst du einen beliebigen Typ haben. Und was kommt raus? Natürlich kommt ein Character raus. Das heißt, das wird eine Funktion sein, Bool, Pfeil A, Pfeil Character. Die ist noch ein bisschen merkwürdiger. Was ist hier der Typ von X? Bool? Y? Schreiben Sie es einfach. Nee. Y? H. Das scheint jetzt immer regelmäßig zu passieren und an der Stelle setzt dann nämlich auch die Aufzeichnung aus. Das ist etwas blöd für die Leute, die die Aufzeichnung sehen wollen, weil irgendwie mein Mac dann verwirrt wird. So richtig klasse ist das wirklich nicht mit der Projektion hier. Schauen wir mal, ob das hilft. Jetzt geht's wieder an, ne? Aber ich kann nicht garantieren, dass die Aufzeichnung da ist. Aber es kommt nichts. Doch, jetzt kommt's. Naja, ist ja auch nur ein Interimslöser. Also nochmal unterste Zeile. Der Typ von X ist definitiv Bool. Das hat sie, haben Sie richtig rausgefunden. Warum ist aber Y nicht A? X und Y muss cool sein. Warum?
Ja, weil X ein cool ist, das heißt, das ist eine Bedingung. Und deswegen habe ich auch, muss ich ja immer zurückgehen und das muss in eine Form haben.
Genau, das heißt, Sie haben hier aus dem Teil wissen, wie X muss cool sein. Dann ist also hier ein Bool-Tabell, der zurückgegeben wird. Sie müssen natürlich im Wenn und im Erstteil den gleichen Wert zurückgeben. Das heißt, deswegen muss das Y auch cool sein. Das heißt, es ist wirklich, Sie haben keine Wahl, das muss dieser Typ sein. Wenn Sie was anderes für Y reinstecken, dann klappt das einfach nicht, weil dann die Rückgabetypen in dem Wenn und dem Erstzweig nicht übereinstimmen. Jetzt möchte ich, ohne überhaupt die Funktion zu definieren, möchte ich eine Reihe von sehr wichtigen polymorphen Funktionen aus dem Prelude durchgehen. Wenn Sie auf Prelude klicken, dann kommt Ihr Browser hoch und Sie werden direkt mit der Haskell-Webseite für das Prelude verbunden. Brauchen wir jetzt nicht zu machen, nur als Hinweis. Und da ist schon die erste Funktion, die wir bereits kennen, die Längenfunktion, die eben eine Liste über einen beliebigen Komponententyp A nimmt und die Länge ausrechnet. Naja, und da ist immer ein Beispiel. Das heißt, ich definiere jetzt die Funktion durch Beispiel. Wie man sie tatsächlich rekursiv definiert, das zeige ich Ihnen nachher. Das ist die Append-Funktion, ganz wichtig, die zwei Listen aneinander hängt und die funktioniert eben auch für Listen über einen beliebigen Komponententyp A, aber es müssen eben links und rechts die beiden die gleichen Listen, der gleiche Komponententyp sein. Reverse nimmt eine Liste von A's und gibt wieder eine Liste von A's zurück und zum Beispiel natürlich Reverse 1, 2, 3, 3, 2, 1. Replicate ist eine hübsche Funktion, die sagt Ihnen, die nimmt einen Integer, der sagt, wie oft soll das zweite Argument in eine Liste aufgeblasen werden. Das heißt, zum Beispiel, wenn Sie dreimal das C replizieren wollen, dann kriegen Sie eben die Liste CCC, sprich den String CCC. Head, last, also Head ist, und, ja, Head und Last sind Funktionen auf Listen, die das erste und das letzte Element zurückgeben. Das heißt, Head von der Liste ist das erste Element und Last ist natürlich das letzte Element. Es gibt auch das, ja? Es ist nicht unwichtig, dass Sie aber dann da gefragt haben, geht das wirklich ohne all die Funktionen? Und meine Behauptung ist ja, das wäre gegangen. Teil von diesen Funktionen geglaubt hat und meint, das war essentiell, der sollte unbedingt die Musterlösung sich anschauen. Der Trick ist einfach, dass Sie eine Musterlösung, dass wir da benutzen, das, was beim letzten Mal gemacht wurde, Listenkomprehension. Und bei der Listenkomprehension gab es nämlich so Dinge wie, wenn Sie ein Paar nehmen, da konnten Sie bereits so ein bisschen Patterns hinschreiben bei Listenkomprehension und das müsste diese ganzen Sachen eigentlich überflüssig gemacht haben, die wir jetzt gesehen haben. Aber es ist eine gute Frage und ich kann eben wirklich nur empfehlen, die Musterlösung anzugucken, um zu sehen, wie die Dinge mit minimalen Mitteln definiert werden und nicht überkompliziert. Das Duale zu Head und Last ist Tail und Init. Die nehmen gerade die Reststücke, wenn man das erste Stück oder das erste Element oder das letzte Element abschneidet. Das heißt, Tail von einer Liste, die zum Beispiel jetzt hier List ist, das ist dann eben nur noch Ist. Und Init von einer Liste ist eben die ersten Elemente ohne das letzte. Das heißt, Tail Init von List wäre einfach nur List. Die Tatsache, dass ich hier Strings hingeschrieben habe, das liegt einfach nur als Beispiele, heißt nicht, dass die Funktion nur auf Strings funktioniert, dann hätte sie ja nicht diesen allgemeinen Typ hier, sondern ich habe das einfach der Kürze halber mit Strings hier als Beispiel hingeschrieben. Ganz wichtig, die Funktionen Take und Drop, die ein Präfix einer Liste entweder rausziehen oder abschneiden. Das heißt, sie nehmen einen Integer und schneiden so viel von der Liste ab, wie der Integer sagt. Das heißt, Take 3 von List nimmt eben die ersten drei Elemente der Liste und da bleibt dann noch List übrig. Und wenn Sie die ersten drei Elemente abschneiden, dann bleibt eben nur noch T übrig in dem Fall. Eine Eigenschaft, die Take und Drop haben sollten, was sollte da rauskommen, wenn Sie beliebiges N und eine Liste nehmen und Take N und Drop N hintereinander setzen wieder? Da sollte wieder das ursprüngliche Liste rauskommen, XS, genau. Weil Sie gerade einmal schneiden, nehmen Sie den Anfang und dann schneiden Sie den Anfang ab und dann setzen Sie das zusammen und dann kriegen Sie wieder die Gesamtliste. Concat, die Funktion haben wir schon gesehen, mit Listenkomprehension definiert. Der Typ war Liste von Listen von A nach Liste von A. Die hat also praktisch eine Listenverschachtelungstiefe rausgenommen und hat die auf der obersten Ebene zusammengehängt. Das heißt, die Beispiel war eben, wenn Sie die Liste hier haben, Und dann werden die Teillisten alle hintereinander gehängt, dann kriegen Sie diese Liste.
Wenn die Liste noch tiefer verschachtelt wäre, dann würden Sie natürlich nicht alles plattklopfen, sondern eben nur die oberste Ebene plattklopfen. Das sehen Sie an dem Typ. Hier nehmen Sie gerade eine Listenverschachtelungstiefe raus. Zip, das ist eine Funktion, die wie so ein Reißverschluss zwei Listen nimmt und immer korrespondierende Elemente zu einem Paar zusammenfasst.
Das heißt, hier nehmen wir die Liste 1, 2 und die Liste A, B und paaren eben 1 und A und 2 und B.
Das heißt, welchen Typ sollte die wohl haben?
Gut, überlegen wir es uns mal. Das heißt, Zip sollte nehmen zwei Listen. Das ist schon mal klar. Und es sollte sicher auch eine Liste zurückgeben.
Was sollte hier drin stehen?
Und hier B. Und was gibt es zurück? Gucken wir uns das mal an. Es gibt eine Liste von Paaren zurück.
Und was sollte dann in den Paaren drin stehen?
A, B, genau. Sie haben hier eine Liste nur mit A's, hier eine Liste nur mit B's und Sie kriegen zurück eine Liste, wo jeweils die A's und die B's gepaart sind. Und das ist ein simples Beispiel hier.
Sie können das Ganze auch umdrehen. Es gibt eine Funktion unzip, die nimmt eben gerade eine Liste von Paaren und trennt die auf in zwei Listen.
Das heißt, da wäre gerade der Typ der Duale. Das nimmt eben, ja, das nimmt wieder eine Liste von solchen Paaren
und was gibt es zurück? Nicht immer den gleichen, ja.
Es gibt ein paar von Listen zurück, und zwar was für Listen?
Liste A.
Genau, eine Liste von A's und eine Liste von B's.
Das ist da gerade, was Sie sehen. Hier kriegen Sie eben die eine Liste mit den ersten Elementen und da kriegen Sie die zweite Liste mit den A's und B, mit den Characters in dem Fall. Was sollte das ergeben, wenn Sie erst eine Liste, zwei Listen mit Zip zu einer Liste von Paaren machen und dann die Liste von Paaren wieder auseinanderschneiden? Ein Paar aus X, S und Y ist, wird das immer funktionieren?
Genau, das heißt, Problem ist, das SIP, was macht das SIP, wenn die beiden Listen verschieden lang sind? Das kann natürlich an der Stelle, entweder kann es gar nichts tun, das heißt, wenn eine Exception aufrufen, dann kriegen Sie auch da ein Problem mit dem Vergleichheit, oder es kann einfach die eine Liste abschneiden, die längere, und das ist das, was es in Wirklichkeit macht. Das heißt, wenn die zwei Listen zwei verschiedene Länge nehmen und die sippen, dann haben Sie natürlich von der längeren Liste was verloren, und wenn Sie die ansippen, kriegen Sie nicht wieder das Gleiche raus. Das heißt, wir brauchen die Bedingung, falls die Längen der beiden Listen gleich sind, dann sollte das Zusammensippen und Auseinanderschneiden wieder das ursprüngliche Paar von Listen produzieren. Das waren so die ganz wichtigsten Funktionen aus der Bibliothek. Und wenn Sie eben hier auf Prelude gehen und much more, dann kriegen Sie die ganzen Haskell-Bibliotheken. Was aber manchmal auch ganz nützlich sein kann, ist, also am Anfang sollte man einfach auch mal so ein bisschen rumgucken, was gibt's.
Wie gesagt, im Prinzip können Sie mit dem, was es in der Vorlesung, was in der Vorlesung eingeführt wird, können Sie die Aufgaben alle lösen, aber es ist natürlich für die etwas gewiefteren Programmierer gut zu wissen, was es sonst noch gibt. Und hier gibt es was sehr Schönes, eine Suchmaschine für die Haskell-Bibliothek. Da gehen wir mal drauf. Und da kann man nämlich nach dem Typ suchen. Also nicht nur nach dem Typ, aber das ist eigentlich so das Schönste. Sie können den Typ einer Funktion angeben und dann wird die Suchmaschine versuchen, innerhalb von der Haskell-Bibliothek eine Funktion mit einem möglichst ähnlichen Typ zu finden. Also beispielsweise, wenn ich eben sage, ich möchte eine Funktion haben, die Liste von Listen von A nach Liste von A abbildet, und dann wird auch als Ergebnis, als ganz oben, wird die Concat-Funktion rauskommen. Die hat eben wirklich genau den Typ, den Sie angegeben haben. Und wenn Sie die anderen Funktionen angucken, dann haben die alle etwas andere Typen, die einfach so eine gewisse Ähnlichkeit haben und deswegen auch von der Suchmaschine gefunden werden. Aber das Interessante ist, dass es eben eigentlich wirklich keine andere Funktion in der Basel-Bibliothek gibt, außer Concat, die diesen Typ hat. Und das ist nicht ganz zufällig. Und zwar, wenn Sie sich überlegen, was kann eine Funktion überhaupt machen, die eine Liste von Listen nimmt und eine Liste wieder zurückgibt. Die kann natürlich so etwas Absurdes machen, wie immer die leere Liste zurückgeben, aber das ist keine sonderlich sinnvolle Bibliothekfunktion, die würden Sie nicht drin haben. Das heißt, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann kommt einem, dass die Concat-Funktion eigentlich die im gewissen Sinne einzige Funktion ist, die diesen allgemeinen Typ hat und irgendwas Vernünftiges tut. Und das ist nicht zufällig, also es gibt da so eine Korrespondenz zwischen Typen und dem, was sie tun. Und sie können oft an einem Typ schon sehr stark ablesen, was die Funktion tut. Anderes Beispiel, diese Funktion, wenn wir eine Funktion haben, die hat diesen Typ hier. Da wissen Sie nicht genau, was die Funktion machen wird, aber Sie wissen ziemlich genau, die wird irgendein Element aus der Liste auswählen. Was kann sie denn sonst machen? Da sie den Eingabetyp da identifiziert ist, kann sie dieses Ausgabeelement nicht einfach aus der Tasche ziehen, sondern die einzige Art, was sie machen kann, sie kann es eben aus dieser Liste irgendwo extrahieren. Ja. Ja, aber dann, wenn es die Länge wäre, dann wäre der Typ ja nicht A. Die sagen ja hier, die Funktion hat einen ganz polymorphen Typ. Wenn sie nicht Funktion wäre, dann wäre das der Ergebnis-Typ. Das heißt, daraus, das ist so allgemein, ist der Typ, sehen Sie, haben wir keine Informationen über das Verhalten der Funktion. Das heißt, Typen sind eben auch wirklich eine gewisse Abstraktion der Funktion. Aus den Typen lässt sich schon bis zu einem gewissen Grade ablesen, was die Funktion ungefähr machen wird.
Gut.
Und dann gibt es noch als drittes für größere Projekte gibt es Hackage. Das ist eine Sammlung von Haskell-Paketen, Haskell-Packages, und Sie können da eben auch reingehen, browse the packages, und dann sehen Sie die ganzen Kategorien, was weiß ich, hier gibt es zum Beispiel zu Hash gibt es zwei Sachen, Hash, Library of Hashing Tools und Hashable Extras, Higher Rank Hashables, was auch immer das sind. Das heißt, es ist einfach im Augenblick eine Bibliothek von, ich glaube, so etwa 20.000 Haskell-Komponenten. Also hier zum Beispiel zur Mathematik gibt es schon ein bisschen mehr, da gibt es 330. Und das kann für größere Haskell-Projekte durchaus nützlich sein. Mehr möchte ich da eigentlich nicht drüber sagen. Gehen Sie auf die Haskell-Seiten oder das Buch von Thompson, das sagt Ihnen, erzählt noch ein bisschen mehr über diese Google und Hackage. Noch ein paar Funktionen auf Listen aus dem Präludium. Die Funktion AND, die nimmt eine Liste von boolschen Werten und verundet die alle. Das heißt, AND von true, false, true wird natürlich false sein, weil da ein false dabei ist. Und es gibt das Analoge, OR von einer Liste von boolschen Werten. Das setzt eben ein OR zwischen alle Werte. Das heißt, OR von true, false, true wäre eben true, weil da mindestens ein true dabei ist. Für numerische Typen, und jetzt kommen wir langsam zu der Frage, die Sie vorhin hatten, gibt es eine Funktion sum on product, die hat den Typ Liste von A nach A. Das heißt, eine Liste von Werten, und die werden alle entweder aufaddiert bei der Sum-Funktion oder die werden alle aufmultipliziert. Beispielsweise, wenn Sie der Sum-Funktion 1, 2, 2 geben, dann wird es eben aufaddiert und Sie kriegen 5 zurück. Und wenn Sie der Product-Funktion 1, 2, 2 geben, wird es aufmultipliziert und Sie kriegen 4 zurück. Ja? Wenn man der was gibt? Ja, die gute Frage ist was. Ich behaupte hier, dass dies irgendeine Liste, also eine Liste von irgendwelchen Komponententypen gibt und die aufmultipliziert oder aufaddiert. Und die Frage ist natürlich, was passiert, wenn ich jetzt irgendeine Liste reinstecke, wo es keine sinnvolle Addition oder Multiplikation gibt? Und die Antwort ist, der Typ ist nicht ganz richtig. Der Typ ist zu allgemein. In Wirklichkeit hat sie einen spezielleren Typ und den werden wir gleich einführen. Das heißt, genau, das ist die Frage, was genau ist denn eigentlich der Typ von Sum und Prod, aber auch schon der Typ von Plus und Mal, denn wir konnten Plus auf Int und auf Integer benutzen, es geht auch auf Float. Was ist denn jetzt eigentlich, wie würde ich den Typ denn hinschreiben, denn wenn ich Plus auf zum Beispiel Listen benutze, das wird nicht gehen. Das heißt, irgendwie sind die Plus und Mal und Prod und Sum sind zwar auch polymorph, aber nicht so vollkommen polymorph. Und da gibt es eben einen zweiten Begriff der Überladung von Funktionen und Polymorphismus, das fasst man normalerweise unter dem Begriff zusammen, Dinge zusammen, die, wo sie eine Definition haben, aber verschiedenste Typen hat die. Und das ist genau das, was unser parametrischer Polymorphismus in Haskell leistet. Sie haben eine Definition der Längenfunktion, aber die kann eben verschiedenste Typen haben. Overloading ist, dass Sie verschiedene Definitionen für die verschiedenen Typen haben. Und das ist auch das, was bei diesen ganzen numerischen Funktionen der Fall ist. Das heißt, die Funktion plus zum Beispiel ist nicht polymorph in dem oberen Sinne, dass es eine Funktion gibt, plus, die auf verschiedensten, also eine Definition der Plus-Funktion gibt, die auf verschiedensten Typen funktioniert, sondern es gibt auf den verschiedenen Typen verschiedene Plus-Funktionen. Beispiel eben der Typ Int, das sind die 32-Bit-Integers und da wird die Plus-Funktion einfach ein Aufruf von irgendeiner Assembler-Instruktion sein. Wohingegen der Typ Integer, das ist eben ein in Haskell implementierter Typ beliebig langer Integers und da ist die Plusfunktion in Software realisiert. Das heißt, Sie haben zwei sehr verschiedene Definitionen der Plusfunktion, abhängig von dem Typ. Und das ist eben etwas, was ich mit Überladung bezeichne. Und dann ist aber natürlich die Frage, in dem Typsystem, wie kann ich jetzt das darstellen, dass dieses Plus zwar auf manchen Typen funktioniert, eben Int und Integer, aber auf anderen Typen dann wieder nicht funktioniert. Wie zum Beispiel Listen. Und das kann man wie folgt darstellen, das ist der Typ, den das die Plus-Funktion hat. Die hat nicht einfach den Typ A nach A nach A, sondern die hat den Typ A nach A nach A, vorausgesetzt, A ist ein numerischer Typ. Das heißt, es gibt eben hier noch diese Annahme, das sind also jetzt können Typen auch Annahmen haben, die sagen, ich nehme an, dass in dem Fall die Typvariable A eine bestimmte Eigenschaft hat, und zwar, dass die Typvariable A oder der Typ, den ich für A einsetze später, dass der ein numerischer Typ ist. Das heißt, es gibt hier einen Begriff der numerischen Typen und wie genau der definiert ist, dazu kommen wir dann etwas später in der Vorlesung. Das ist jetzt erstmal nicht wichtig, aber Sie können sich natürlich vorstellen, was numerische Typen sind, die üblichen Dinge, die man unter numerischen Typen versteht, Int, Integer, Float. Das heißt eben, die Funktion plus hat den Typ A nach A nach A für alle Typen A, die in der Klasse Num sind. Das ist also jetzt eine andere Sprachweise. Das hat nichts mit den Java-Klassen zu tun, sondern ich betrachte einfach eine Menge von Typen, hätte ich auch sagen können, für irgendeinen Typ, der in der Menge der numerischen Typen ist. In Haskell ist die Sprechweise die Klasse der numerischen Typen. Man kann auch Klassen definieren, aber wie gesagt, vergessen Sie alles, was Sie über Java-Klassen gehört haben. Das ist hier ein anderes Klassenkonzept. Und Class Num ist eben die Klasse oder die Menge der numerischen Typen. Und es gibt mindestens diese drei vordefinierten numerischen Typen. Uns werden auch nur Int und Integer interessieren. Wir werden also hier, ich glaube, überhaupt nicht mit Float arbeiten. Und was ist jetzt, das Gemeinsame von all den numerischen Typen? Das Gemeinsame von all den numerischen Typen ist, dass sie einen gewissen Satz an vordefinierten Funktionen haben. Nämlich Plus, Minus, Mal und noch ein paar andere. Das heißt, das ist eigentlich so, wie wir eine Klasse später definieren werden. Das sind alle Typen, die eine gewisse Mindestmenge an Funktionen bereitstellt. Und eben die Klasse, der Typ Int gehört in diese Klasse Num, weil er eben all diese Funktionen hat. Das heißt, umgedreht, wenn Sie eben etwas aus dieser Klasse haben, dann können Sie sich auch darauf verlassen, dass all die Funktionen bereitgestellt werden von diesem Typ. Das heißt, es ist immer so eine Elementbeziehung. Sie können sich vorstellen, ein Typ ist ein Element einer Klasse. Bloß wird das nicht mit Elementbeziehung hingeschrieben, sondern wird geschrieben eben, der Typ A ist in der Klasse Num, wird geschrieben Num A. Aber es ist sozusagen, Sie hätten auch, wenn man eine andere Syntax gewählt hätte, hätte man auch schreiben können, sowas wie A Element Num, und dann wäre Num eben eine Menge von Typen gewesen. Soweit Fragen zu den numerischen Klassen. Beantwortet das Ihre Frage von vorhin? Ja. Nein, das ist eine sehr gute Frage. Wie hat man es geschafft, dass eben der Typ Int zum Beispiel in diese Klasse Num reingerutscht ist? Nur indem man diese Funktion definiert hat? Nein, man muss noch ein bisschen drumherum schreiben, da gibt es ein Class-Konstrukt und das heißt implizit, bitte mache den Typ, oder ein Instance-Konstrukt, das sagt, bitte mache diesen Typ ein Mitglied dieser Klasse. Aber das brauchen wir im Moment noch nicht, deswegen habe ich es noch nicht eingeführt, aber die Frage ist gut. Okay, dann machen wir weiter. Wir werden nämlich noch zwei weitere vordefinierte Klassen brauchen. Und dann hat natürlich Sum und Product haben jetzt auch nicht einfach den Typ, den ich vorhin gezeigt hatte, Liste von A nach A, sondern Liste von A nach A unter der Annahme, dass A oder unter der Voraussetzung, dass A eben auch ein numerischer Typ ist. Wir brauchen zwei weitere wichtige Typklassen. Das nächste ist die Klasse der Gleichheitstypen. Die ist sogar noch ein ganzes Stück fundamentaler. Also numerische Klassen sind schon ein bisschen spezieller. Gleichheitstypen, das sind all die Typen, auf denen eben eine solche Funktion existiert. Das heißt, diese Funktion hat nämlich nicht einfach den Typ A nach Bool, sondern hat den Typ A nach Bool vorausgesetzt, dass A ein Gleichheitstyp ist. Sie können eben mit der doppelten Gleichheit nicht beliebige Datenwerte vergleichen, auch selbst wenn die vom gleichen Typ sind, sondern nur dann, wenn eben eine Gleichheit darauf existiert. Und es gibt auch noch eine Ungleichheit, die hat natürlich genau den gleichen Typ. Und die meisten Typen in Haskell sind in der Klasse EQ. Sie können also die meisten Typen oder Werte der meisten Typen mit Gleichheit testen, aber eine Ausnahme. Welcher Typ, einfach von Ihrem intuitiven Verständnis her, welchen Typ würden Sie erwarten, dass der keine Gleichheit besitzt?
Nö, Float nicht. Also Float sind auch nur Bit-Patterns, also die kann man sehr schön miteinander vergleichen. Und das ist das Problem des Programmierers. Wenn Sie halt einen Vergleich haben wollen, wo das ist gleich bis auf Epsilon, dann müssen Sie den selbst programmieren. Aber für die Gleichheit auf Float liefert Ihnen dann wirklich Identität vorbei. Das ist auch das, was andere Programmiersprachen Ihnen mit Gleichheit auf Float zur Verfügung stellen. Was für ein anderer Typ? Ja. Wie bitte? Es macht schon, also bei Funktionen macht es nicht so viel Sinn. Also von der Berechenbarkeitsperspektive in der Tat macht es keinen Sinn. Aber Sie können nämlich nicht testen, ob zwei Funktionen tatsächlich gleich sind. Denn Funktionsgleichheit heißt einfach, dass für jedes Argument das gleiche Resultat rauskommt. Und wenn die Funktions, die, 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 Definitionsbereiche unendlich sind, dann müssen wir das unendlich auch testen. Und das geht natürlich nicht in endlicher Zeit. Das heißt, Gleichheit auf Funktionen ist nicht erlaubt, weil das nicht berechenbar ist, außer in Spezialfällen. Dann gibt es die etwas anspruchsvollere Klasse der geordneten Typen, und zwar, das sind die Typen, die nicht nur eine Gleichheit besitzen, also geordnete Typen sind sozusagen noch eins besser als Gleichheitstypen, das sind Typen, die auch einen kleiner und ein kleiner Gleichprädikat haben, das heißt, der Typ dieser beiden Vergleiche ist jeweils A nach Bool, aber unter der Voraussetzung, dass eben A ein geordneter Typ ist. Und da sind dann schon nicht mehr ganz so viele Typen drin. Also natürlich sind all die numerischen Sachen drin, aber ich glaube zum Beispiel standardmäßig können Sie Listen nicht vergleichen. Ich glaube nicht, dass Listen, dass da eine kleine Gleichrelation vordefiniert ist auf den Listen. Können wir ja gleich mal ausprobieren. Wo ist es? Wenn ich jetzt wissen will, ob die leere Liste kleiner als die leere Liste ist. Ah, doch, ist scheinbar vordefiniert. Habe ich mich getäuscht. Das war nicht das, was ich wollte. Okay, also dann sind auch Listen vergleichbar auf kleiner gleich. Aber da sollte man sich natürlich vorher angucken, wie das überhaupt definiert ist. Das ist bei Listen nicht mehr so ganz offensichtlich, wie dann ein kleiner oder ein kleiner gleich definiert ist. Ja, weiteres über Typklassen später. Was wir jetzt eben brauchen, eine Zeit lang, sind diese drei Klassen der numerischen Typen, der Gleichheitstypen und der geordneten Typen, einfach weil wir dauernd natürlich Gleichheit verwenden werden, öfter mal eine Ordnung verwenden werden und auch öfter mal Zahlen verwenden werden. Das war ein Einschub über die Typklassen. Wie gesagt, vergessen Sie, Java-Klassen ist was ganz anderes. Kleine Warnung, die Vergleich mit leerer Liste können Sie machen, hat aber unter Umständen einen Nebeneffekt, den Sie nicht wollen. Beispielsweise, Sie schreiben, definieren eine Funktion null und nehmen eine Liste und will ausrechnen, ob die Liste leer ist. Also wir testen, ob die Liste leer ist. Das heißt, Sie können die Funktion so definieren, das ist wunderbar. Was ist der Typ für Funktion? Genau. Oder? Oder auch nicht. Nein, das wäre zu schön. Die Wirklichkeit ist anders. In Wirklichkeit ist es das hier. Das heißt, Sie haben sich jetzt noch eine Vorbedingung eingefangen. Denn das hier hätten Sie natürlich gerne. Aber was Sie kriegen, ist das. Warum? Nun, der Grund ist, Sie haben hier den Gleichheitsoperator verwendet. Und der Gleichheitsoperator, also das Typsystem sagt, okay, Sie vergleichen zwei Listen auf Gleichheit. Der Typ, der Gleichheitsoperator auf Listen sagt eben, Sie können Listen auf Gleichheit nur dann vergleichen, wenn die Elemente auf Gleichheit vergleichbar sind. Das ist klar, weil Sie ja die Elemente komponentenweise vergleichen müssen. Das heißt, wenn Sie eine Gleichheit zwischen zwei Listen benutzen, dann kriegen Sie damit automatisch vom Typsystem her die Forderung, bitte, die Listen sollen aber auch dann Gleichheitstypen enthalten. Und das ist genau das, was Sie hier bekommen haben. Die Tatsache, dass Sie ja nur einen ganz speziellen Vergleich machen, nämlich den Vergleich mit der leeren Liste, das interessiert das Typsystem nicht. Das Typsystem guckt ja nie auf die einzelnen Werte, sondern guckt nur, was ist der Typ des Wertes. Und da sieht er eben, das hier ist eine Liste und das hier ist eine Liste, also brauchen wir Gleichheit auf Listen. Und Gleichheit auf Listen kann ich bitte nur machen, wenn ich Gleichheit auf den Elementen habe. Und damit haben Sie eben einen etwas komplizierteren Typ sich eingefangen, als Sie den gerne hätten. Das kann man aber sehr einfach umgehen, ja? Wie bitte? Sie meinen schon umgehen.
Ja.
Noch einfacher. Also das hat man jetzt, das war das, was ich gesagt hatte. Das ist die etwas kompaktere Lösung. Die macht es einfach mit zwei Gleichungen. Die sagt, in der ersten Gleichung
null von der leeren Liste ist true und null von jeder anderen Liste ist false. Und Sie sehen, da kommt kein Gleichheitsoperator mehr drin vor. Und deswegen hat das jetzt auch diesen sehr allgemeinen Typ. Was jetzt allerdings drin vorkommt, sind Dinge, die wir eigentlich noch gar nicht richtig gehabt haben. Das ist jetzt hier eine Definition mit Pattern Matching über Listen. Das kommt jetzt, und das ist sozusagen eine Nullversion dafür, dass Sie eben eine Gleichung hinschreiben können, um eine Funktion zu definieren, und schreiben dann mehrere Gleichungen, also schreiben mehrere Gleichungen hin, und Sie können da solche Patterns, solche Muster reinschreiben, und ein mögliches Muster ist eben die leere Liste. Aber das, um das genau zu verstehen, das werden wir jetzt gleich noch erklären. Das ist nur eine kleine Warnung, das ist jetzt kein sehr tiefsinniger Punkt. Ja, und so ist das Null auch im Präludium definiert. Das ist jetzt ein sehr technisches Problem, was mit Quick-Check und Polymorphismus zu tun hat. Warnung, Quick-Check und Polymorphismus funktionieren nicht gut miteinander. Ich bin nicht ganz sicher, warum das die Designer so gemacht haben, aber ich sollte Sie darauf hinweisen. Und zwar, wenn Sie das hier hinschreiben, also eine Property von Reverse, die Sie gerne testen wollen, nimmt also irgendeine Liste und sagt Ihnen, ob das Reverse auf dieser Liste erfolgreich die Eigenschaft erfüllt. Prop von Reverse, Prop Reverse von dieser Liste sagt, Reverse von X ist wieder wie X ist, das gleiche wie X ist sein. Das ist natürlich Quatsch. Wenn Sie die Liste rumdrehen, sollte nicht wieder die ursprüngliche Liste rauskommen. Aber das Erstaunliche ist, wenn Sie jetzt Quick-Check, Quick-Check findet dazu kein Gegenbeispiel. Was natürlich irgendwie komisch ist. Sobald Sie eine zweihändige Liste haben, dann kriegt Sie eigentlich sofort ein Gegenbeispiel. Wieso hat Quick-Check das nicht gefunden? Weil Quick-Check nämlich dummerweise, Sie haben ja hier einen beliebigen Typ angegeben. Also das Reverse hat einen beliebigen Typ hier, oder diese Eigenschaft ist über Listen von einem beliebigen Typ. Und jetzt muss ja sich Quick-Check entscheiden, was setze ich bitte für dieses A ein? Ich meine, völlig polymorph kann man nicht rechnen. Man muss natürlich immer konkret rechnen auf irgendeinem Typ. Und da entscheidet sich Quick-Check abstruserweise dafür, den einelementigen Typ einzusetzen. Wo also nur ein, der Typ für A wird eingesetzt, der nur ein Element enthält. Und da gilt es natürlich, wenn Sie eine Liste haben, über den Typ, der ein Element ist, dann sehen natürlich alle Listenelemente gleich. Und wenn Sie die Liste umbringen, kriegen Sie die gleiche Liste raus. Das heißt, das ist so ein völlig degenerierter Fall. Und wie Sie das verhindern können, ist, indem Sie statt diesen degenerierten Fall zu provozieren, indem Sie was Polymorphes hingeschrieben haben, schreiben Sie explizit was Spezifisches hin und sagen, ich möchte diesen Test bitte nicht für Listen über A ausführen lassen, weil ich weiß, dass du dann das Falsche mit A machst, sondern bitte führe den Test mit Listen über Ints aus. Und dann gibt es natürlich kein Entkommen mehr, dann wird Quick-Check tatsächlich Ints generieren und dann wird es sehr schnell finden, dass wenn ich eine Liste von Ints umdrehe, dass ich nicht wieder die gleiche Liste rauskriege. Das funktioniert. Also das ist nur ein Hinweis, wenn Sie Dinge polymorph machen, dann müssen Sie bei Quick-Check aufpassen. Und insbesondere, Sie können natürlich diese Zeile ganz weglassen, diese Typzeile, weil das System wird die inferieren. Das ist A, nicht für den Benutzer nicht so schön, und B, wenn Sie es weglassen, wird das Typsystem natürlich immer diesen polymorphen Typ inferieren und nicht diesen speziellen. Das heißt, gerade für Quick-Check ist es wichtig, dass Sie das hingeschrieben haben, um solche Fallen mit der Polymorphie zu vermeiden. Also, dass Sie diesen blauen Typ hier hingeschrieben haben, um zu vermeiden, dass implizit dieser schwarze Typ benutzt wird. Das ein Hinweis für Quick-Check. Noch ein weiterer kleiner technischer Hinweis, und zwar, wir benutzen ja oft so bedingte Eigenschaften im Quick-Check, wo wir diesen Doppelpfeil ist gleich größer benutzen, und das ist nicht ein Operator auf Bool, wie man vielleicht meinen könnte, sondern ein Operator auf einem Typ Property. Und Property ist etwas, was in Quick-Check definiert wird, intern, das sehen Sie gar nicht. Aber die Dinge, die Sie hinschreiben, die sehen zwar aus wie boolsche Sachen, sind aber in Wirklichkeit vom Typ Property. Und wenn Sie, Entschuldigung, wenn Sie das hier hinschreiben, was ist jetzt hier der Punkt? Ich bin nicht ganz sicher, was ich hier Ihnen erklären wollte. Ach so, ja, richtig, jetzt weiß ich wieder, was ich Ihnen erklären wollte. Der Punkt ist, ich habe eben gerade auf der vorigen Folie gesagt, bitte schreiben Sie bei polymorphen Eigenschaften den Typ dazu von der Property. Da habe ich übrigens, das funktioniert hier zufällig. Also, weil ich hier eine unbedingte Sache habe, dann funktioniert dieser Resultattyp bool. Also in Wirklichkeit ist auch dieser Resultattyp wird dann zu einem Prop gemacht, aber das funktioniert trotzdem, dass bool zu Prop automatisch geliftet wird. Hier funktioniert es nicht mehr. Das heißt, hier, wenn Sie hier bool hingeschrieben hätten, dann hätten Sie einen Fehler bekommen, weil Sie hier diesen Operator haben, der nicht ein bool liefert, sondern ein Property liefert. Das heißt, im Allgemeinen, wenn Sie Typen von den Quick-Check-Properties hinschreiben, dann sollten Sie die Typen explizit hier am Ende Property als Resultattyp haben und nicht bool, weil sonst kann es schief gehen, jedenfalls, wenn Sie noch so einen Pfeil drin haben. Das ist also eine Spezialität von QuickCheck, das ist eben nicht, wie man glauben könnte, bool benutzt, sondern diesen eingebauten Typ Property und dass man, wenn man den Typ angibt von der Property, dass man dann bitte auch wirklich Property hinschreibt und nicht bool. Einfach zwei Dinge, wenn ihr QuickCheck-Tests Probleme machen, gucken Sie nochmal die Folien an. Jetzt kleine Fallstudie zu den ganzen Funktionen, die wir gesehen haben, und zwar Pictures. Ich definiere jetzt einfach einen sehr einfachen Typ von Bildern mit ASCII-Art. Und zwar sage ich, was ist ein Bild? Ein Bild ist nichts anderes als eine Liste von Strings. Und dann können Sie sich eben vorstellen, das ist gerade so ein viereckiges Element mit den Strings untereinander. Und hier sind eben zwei Beispiele. Das ist ein Up-Arrow als Picture. Das heißt, Sie haben einfach in ASCII eben hier so eine Approximation eines Pfeiles nach oben hingeschrieben. Oder hier eine noch etwas absurder aussehende Approximation eines Pfeiles nach links, auch wieder in dieser ASCII-Darstellung. Und das soll jetzt nicht das ultimative Grafikpaket sein, sondern einfach ein Beispiel für die Anwendung von Listen. Ja. Das ist die Frage. Die fehlen in der Tat. Irgendwas ist hier passiert. Da fehlen schließende R. Das heißt, dieses letzte Komma soll eine schließende Klammer sein. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Danke für den Hinweis. Und jetzt will ich einfach nur mit Ihnen zusammen. Ein paar Funktionen auf Bildern definieren. Und zwar mit Hilfe natürlich der Basisfunktion, die wir jetzt kennen. Flip H, das soll das Horizontale, das Drehen des Bildes an der Horizontalen sein. Das heißt, Sie haben ein Bild, das ist eine Liste von Zeilen und Sie wollen das jetzt einfach horizontal spiegeln. Wie machen Sie das? Genau, das ist einfach die Liste umdrehen, dass die Zeilen eben jetzt in der umgedrehten Reihenfolge zu sehen sind. Die letzte Zeile ist die erste und umgedreht. Was ist mit Flip fertig, ja? Achso, Sie haben schon eine Antwort. Sie haben sowieso schon zu viel was gesagt. Vertikal, wie mache ich es da? Wenn ich jetzt also an der Vertikalen spiegeln will. Sagen Sie es erstmal informell. Was ist das? Die Strings umdrehen, und zwar jeden einzelnen. Und wie schreibt man das am besten hin? Genau, mit der List Comprehension. Das heißt, dieser Pick ist eine Liste von Zeilen und dann sage ich eben, das ist die Liste der Reverse Line und die Line läuft über alle Pictures, läuft über das Picture drüber. Also wir nehmen eine Zeile nach der anderen und drehen die jeweils um. Und dann können Sie auch einen Rechtspfeil bauen, indem Sie eben den Linkspfeil vertikal spiegeln und einen Down-Arrow, indem Sie horizontal den Up-Arrow spiegeln. Und dann wollen wir auch gerne Bilder übereinander setzen. Wie mache ich das? Das ist ganz schwer. Wie bitte? Genau, die beiden Bilder konkatenieren. Das heißt, das ist einfach das Plus Plus. Sie werden sehen, dass meine Sprechweise und auch wahrscheinlich Ihre Sprechweise da ein bisschen durcheinander geht. Es gibt da die Konkat-Funktion, die konkateniert alles. Und dann gibt es eben die, das Konkatenieren von nur zwei Elementen. Ich spreche dann auch immer nur von Konkatenation. Und Sie müssen sich überlegen, meine ich das binäre Plus Plus, was Sie gemeint haben, oder meine ich das Konkat, was eine Liste von Listen alle intern konkateniert. Und wie funktioniert Beside, wenn ich also ein Bild neben ein anderes stellen will? Wieder mit der Listenkomprehension, indem ich immer was mache? Also die Listenkomprehension war gut, aber das schreiben wir trotzdem langsam neben. Also beside Pick 1 und Pick 2 soll eine Listenkomprehension sein. Und dann dürfen Sie mir erstmal sagen, was hier der Generator ist. Das ist schon richtig alles, aber ja.
X aus Pick 1 und Y aus Pick 2.
Okay, Augenblick. X aus Pick 1. Also erst bin ich natürlich wieder der Stilist und sage, die Namen sind schlecht gewählt. Was würde ich statt X und Y wählen?
Die 1 und die 2.
Line 1 und Line 2 dementsprechend. Ich würde es vielleicht auch, oder XS und YS, also zu sagen, dass Listen sind. Aber da stellen wir uns jetzt mal nicht. Es gibt noch ein weiteres Problem.
X und Listen.
Es gibt zu viele Listen. Sie machen nämlich jetzt, Sie nehmen also die erste Zeile von Pick 1 und dann nehmen Sie alle Zeilen von Pick 2. Und jetzt bin ich klar, wie Sie das kombinieren wollen. Das heißt, Sie kriegen jetzt eben nämlich eine quadratische Anzahl von Kombinationen. Die laufen in der äußeren Schleife eben durch Pick 1 und in der inneren Schleife für jedes Element der äußeren Schleife durch Pick 2. Ist nicht so ganz klar, wie man das jetzt. Dann werden ja nicht beliebige Dinge zusammensetzen, sondern nur die Zeilen, die auch tatsächlich nebeneinander stehen, zusammensetzen. Und deswegen sollte es nur eine Komprehension sein. Und jetzt ist nur die Frage, was steht hier rechts?
Set und Pick 1 und Pick 2.
Genau. Wir haben ja die SIP-Funktion. Was macht die? Die nimmt eben parallel die Elemente aus Pick 1 und Pick 2 und vereinigt sie zu Paaren. Das heißt, ich weiß jetzt auch, was ich hier rauskriege. Das sind eben, wenn ich über diese Liste laufe, sind es jeweils Paare. Nehmen wir es mal L1, die Line 1 und Line 2. Und was mache ich dann mit den beiden in der Ausgabe? Und jetzt noch konkatenieren. Genau. Und das ist eben der Sinn einer gut entwickelten Bibliothek, dass Sie solche Dinge sehr kompakt hinschreiben können und dass, wenn Sie über zwei Listen sozusagen in Tandem integrieren wollen, dass Sie einfach erstmal die beiden Listen sippen, dann haben Sie eine Liste, die hat gepaart die zusammengehörigen Elemente und dann können Sie jeweils für die Paare das Richtige machen, in dem Fall, wenn Sie einfach konkatenieren. Okay, das ist genau das, was auch hier steht. Genau. Gucken wir uns mal kurz an. Nicht, dass ich wirklich jetzt den Code nochmal zeigen will. Das eins, was ich zeigen will, ist, Das ist eine Eigenschaft, aber ja, doch. Und zwar diese Eigenschaft hier. Also, das heißt, das ist ein Test für Quick-Check. Der testet, wenn Sie zwei beliebige Bilder, Pick 1 und Pick 2 nehmen, ob dann, wenn Sie erst Pick 1 über Pick 2 setzen und das Ganze dann vertikal flippen, ob das das gleiche ist, als ob Sie erst die Picture einzeln geflippt haben und dann sie übereinander setzen. Das heißt, ich schreibe es gerade mal an. Das wäre, der Test wäre... Und erinnern Sie sich bitte an die Konvention, dass wenn ich eine Funktionsname in diese Backcode setze, dann wird es zu einem Infix-Bezeichner. Das heißt, das wird dann eben zu einer Infix-Funktion, die die beiden Picture als rechtes und linkes Argument nimmt. Ja. Ja. Ich sehe, was Sie meinen. Ich dachte, es wäre jetzt etwas clever, weil da mehr Licht ist. Gut. Und was meinen Sie? Abstimmung. Wer meint, dass die Eigenschaft gilt? Sehr gut. Sie haben recht. Die schweigende Mehrheit hat Unrecht. Und, das machen wir jetzt aber tatsächlich mal. So. Und jetzt machen wir Check, nur wie hieß das Ding? Hier war es doch. Prop above flip V. Und dann sagt es da unten ganz zuletzt, okay, pass 100 Tests. Das heißt, das sieht so aus, ob das stimmen könnte. Was passiert, wenn ich jetzt hier das Above durch Beside ersetze? Und hier auch. Wer meint, dass es falsch wird? Ja, wie immer haben die tapferen recht, die ihre Hand heben wollen, sich getraut haben, die Hand zu heben. Und das wollen wir jetzt aber gar nicht erst durchführen. Das war jetzt einfach nur ein kleines Demo von dieser Picture-Datei. Jetzt wollen wir noch ein bisschen mit Listen programmieren. Und zwar wollte ich jetzt... Schachbretter ausdrucken, also Schachbretter in dieser ASCII-Form. Und zwar nur schwarze und weiße Quadrate. Wir wollen also jetzt hier keine Figuren malen oder sowas, also ganz simpel. Und ich fange an und definiere einfach, was ist ein schwarzes Quadrat. Und da sage ich einfach, naja, damit es gut sichtbar ist, nehmen wir eben diese Hash-Zeichen sozusagen schwarzes Pixel und dann replicate 5, was gibt uns das? Das gibt uns eine Liste mit 5 schwarzen Pixeln und dann mache ich da nochmal replicate 5, dann kriege ich also 5 Listen mit schwarzen Pixeln, das ist also Approximation eines schwarzen Quadrates. Und das weiße Quadrat, White Square, kann ich völlig analog bauen, nur nehme ich jetzt hier einen Space statt eines Hashes. Und die wollen wir jetzt geeignet zusammenbauen, die schwarzen und die weißen Quadrate, sodass sie tatsächlich sowas Schachbrettartiges Muster ergeben. Und dazu benutze ich eine Funktion alterH, das heißt, ich gebe der Funktion zwei Bilder mit und die soll die Bilder abwechselnd aneinander hängen und zwar so oft, wie dieser Integer angibt. Und eben abwechselnd, wir haben zwei Bilder und es ist immer eins Bild, dann das zweite, dann wieder das erste, dann das zweite. Und wie kann ich das definieren? Nun, wenn ich die beiden Bilder nur einmal aneinander hängen will, ich habe also Picture 1, Picture 2 und will es nur einmal aneinander hängen, dann ist es Picture 1. Wenn ich sie aber n-mal hintereinander hängen will, was kriege ich dann? Womit beginnt? Also ich will ja wieder ein Picture raus haben. Das Picture ist in dem Fall, ja, genau, das heißt, es beginnt womit? Das Bild, was ich rauskriege, was ist das erste Element des Bildes?
Also nicht Pick 1.
Nein? Warum nicht Pick 1?
Weil ich da jetzt Pick 1.
Pick 1, genau. Aber wovon wird es gefolgt dann? Ja, aber das können wir jetzt nicht sozusagen. Das. Aha, da haben wir also einen rekursiven Aufruf, womit? Von alter H. Und da haben Sie die ersten beiden Argumente. Achso, ja.
Und dann von alter H, aber N1 vertauscht und N1 vertauscht.
Genau. Achso, ja, die Zeile habe ich vergessen, das sozusagen. Und dann alternierende, aber jetzt vertauscht man die beiden Argumente und dekrementieren. So ist es. Und dann können Sie das Ganze genauso machen, wenn Sie Dinge vertikal übereinander setzen wollen statt nebeneinander. Und dann können Sie Ihr Schachbrett wie folgt definieren. Gucken wir, ob es. Achso, ich habe es gleich hingeschrieben. Nee, ich habe es noch nicht gleich hingeschrieben. Ich definiere also das Schachbrett als eine vertikale Alternierung. Also ich gehe so sozusagen Spalte für Spalte über das Schachbrett und von zwei Argumenten, BB und BB, die wir noch nicht kennen, und zwar n-mal. Und was sollte jetzt BB und was sollte BB sein?
Vorschlag für BB, also irgendwas hat das natürlich mit Black and White zu tun. Wie sollte so eine Spalte aussehen? Ja. Ich glaube, Sie haben es richtig gesagt und ich zeige es einfach. Genau, das eine Spalte soll einfach eine Alternierung sein von einem Black Square und einem White Square n-mal. Und ich habe es ja BB genannt, um zu zeigen, es beginnt mit einem schwarzen. Und dann sieht natürlich die andere Spalte sieht völlig analog aus, dass Sie jetzt hier nur mit dem weißen Square statt dem schwarzen Square anfangen und sozusagen die duale Alternierung haben. Und wenn Sie die beiden Spalten immer nebeneinander setzen, dann kriegen Sie eben immer gerade das komplementäre Schachbrettmuster der vorherigen Spalte. Frage an Schachfreunde. Liefert das für 8 wirklich ein Schachbrett? Oder könnte es da ein Problem geben? Was muss man denn bei Schachbrett noch beachten? Ist das eine beliebige alternierende Schwarz-Weiß-Folge? es dann noch eine andere Sonderfolge, was eine andere. Spielt jemand Schach? Ja. Genau, das schwarze Feld ist links unten. Und wenn Sie sich das angucken, und jetzt für N, hier also, das ist ja die, das hier ist das Element, was wir als linkeste Spalte haben. Das heißt, das letzte Element da drin wird also das linke untere Feld sein. Das heißt, wenn Sie jetzt hier für 8 einsetzen, dann überlegen Sie mal, welches Feld werden Sie dann ganz links, ganz unten kriegen. Weiß, weil Sie nämlich hier alternieren schwarz und weiß. Und Sie haben eine gerade Anzeige, wenn Sie immer mit dem schwarzen anfangen, kriegen Sie natürlich am Ende ein weißes. Das heißt, das müssen Sie noch umschreiben, um auch tatsächlich ein Schachbrett zu erhalten. Das ist eine kleine Modifikation. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte gar nicht umschalten, ich wollte einfach nur weitergehen. Kleine Modifikation, Sie dürfen sich jeder selbst überlegen, wie man das umschreiben muss, dass tatsächlich Schachbrett mit 2S Ihnen liefert, wo eben das linke untere Feld schwarz ist. So, genug dieser Beispiele. Jetzt möchte ich zu einem abstrakten Thema kommen, und zwar eben Pattern Matching. Wir haben jetzt schon verschiedenste Beispiele von Funktionen gesehen, wo wir mehrere Gleichungen hatten und wo auf der linken Seite manchmal Variablen standen, aber manchmal standen auch komplexere Gebilde. Und die Frage ist, was darf da im Allgemeinen stehen? Und das ist das, was wir jetzt beantworten werden. Aber erstmal nur für Listen und dann für den allgemeineren Fall. Also, Listen können alle erzeugt werden, ausgehend von der leeren Liste, indem sie nach und nach mehr Elemente vorne anfügen. Und dieses Anfügen, das ist der Cons-Operator und das ist dieser Doppelpunkt, der nimmt eben ein Element und nimmt eine Liste und setzt das Element vor die Liste. Das ist also einfach eine Funktion, erstmal eine Funktion wie alle anderen auch, aber die hat eben eine spezielle Eigenschaft noch zusätzlich. Und diese Schreibweise, die Sie links sehen, Klammer auf, 3, Klammer zu, das ist nichts anderes als syntaktischer Zucker für das, was in Wirklichkeit davor geht, das ist das, was rechts steht. Das heißt, in Wirklichkeit haben Sie eben den Cons-Operator, der setzt ein Element 3 vor die leere Liste. Und wenn Sie das unbedingt auf der Implementierungsebene verstehen wollen, dann heißt es eben, dass der Cons-Operator in dem Fall, wenn Sie diese Liste hier haben, wie sieht die aus? Da steht eben hier Ihr Cons-Operator, das ist eine Speicherzelle sozusagen, und der hat 2 Pointer, und der eine Pointer ist zum ersten Argument, da wird dann eben 3 stehen, und der zweite Pointer ist zum zweiten Argument, und das ist die Restliste, die ist leer. Das heißt, das ist nichts anderes, was Sie hier bei den Listen haben, als eine verkettete Liste, nur werden wir nie über Pointer reden müssen, und wenn Sie Ihnen hilft, können Sie sich sowas vorstellen im Speicher, aber im Prinzip können Sie sich einfach auch mit der rein linearen Notation hier das Ganze machen. Das heißt, das ist nicht wirklich notwendig. Das dient nur dazu, damit Sie die Verbindung zur Implementierung bekommen. Also implementieren wir eben die Listen im Speicher wirklich so, dass eine lange Liste einfach eine lange Abfolge von Cons-Operatoren ist, die rechts immer, links immer die Elemente haben und rechts dann eben die Restliste. Und normalerweise schreiben wir das Ganze aufs vertikal, horizontal, dass wir sozusagen diese Konstellationen nebeneinander schreiben. Hier schreiben wir es baumartig, sodass es sich dann nach unten und nach rechts fortpflanzt. Dasselbe funktioniert natürlich für 2 Elemente in Listen genauso. Da haben wir jetzt einfach nur noch eine 2 vor diese 3 vor die leere Liste gesetzt. Das heißt, das sieht dann so aus. Und das wäre natürlich ein etwas größerer Baum, wo Sie jetzt hier noch einen weiteren Knoten drüber hätten, der hier links eine 2 hat und hier rechts eben diesen Knoten. Und so weiter. Das heißt, das ist schöne Notation hier links. Das ist das, was Sie in Wirklichkeit haben. Und so sollten Sie auch immer über die Listen denken. Dass es eben so eine Folge ist von Einzelelementen und einer Restliste. Und die Restliste kann eben entweder leer sein oder ist wieder eine Folge von einem Einzelelement und einer Restliste. Und so sieht es eben im Allgemeinen aus. Und das ist eben terminiert wird das Ganze immer mit dem
Bestliste, mit der leeren Liste ganz am Ende. Dann sind Sie am Ende der Liste angekommen und in allen Zwischenelementen haben Sie eben diesen Konsoperator stehen. Und natürlich ist die Klammerung, wenn Sie keine Klammern schreiben, ist so, das wäre, weil das hier sozusagen, das ist das, was man häufig schreibt, wenn das jetzt nach links assoziieren würde, das wäre ziemlicher Quatsch. Deswegen ist die Konvention, dass man nach rechts assoziiert, wie da. Gibt es dazu dieser Listennotation Fragen? Weil das ist ganz essentiell, wenn das nicht begriffen wurde, weil Sie den Rest der Vorlesung Probleme haben. Gut. Also nochmal, jede Liste ist entweder die leere Liste oder sie ist eben eine Liste der Form mit einem ersten Element und einer Restliste, einem ersten Element x und einer Restliste x ist. Und x nennt man auch oft den Kopf oder den menschlichen den Head der Liste und xs ist der Rest oder der Rumpf der Liste. Und die beiden Elemente, das ist die leere Liste und der Doppelpunkt, die werden Konstruktoren genannt. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Das heißt, es sind zwar Funktionen, aber Funktionen mit einer ganz speziellen Eigenschaft. Und zwar, dass sie die Listen eindeutig aufbauen. Das heißt, wenn Sie eine Liste haben, dann können Sie die eindeutig eben immer jeweils in erstes List und Restliste zerlegen. Da gibt es kein Vertun. Das ist genau der Inhalt. Jede nicht leere Liste können Sie eindeutig zerlegen in ein erstes Element und eine Restliste. Deswegen machen solche Definitionen, wie Sie die ja jetzt sehen, Sinn. Das heißt, Head von einer Liste, die mit x beginnt, ist x und Tail von einer Liste, die mit x beginnt und mit irgendeiner Restliste x weitergeht, das ist gerade die Restliste. Warum macht diese Definition Sinn? Nun, weil Sie eben, wenn ich Ihnen eine Liste gebe und Sie wollen diese Funktionsdefinition hier drauf anwenden, können Sie die Liste eben eindeutig zerlegen in Ihr erstes Element und dann nehmen Sie gerade als Resultat das erste Element. Das ist eine spezifische Eigenschaft von solchen Konstruktoren. Das funktioniert nicht für beliebige Funktionen. Zum Beispiel die Konkatenation ist kein Konstruktor. Warum? Konstruktor hieße ja, dass ich Listen eindeutig in mit diesem Operator aufbauen ließen. Aber das stimmt natürlich nicht. Die Liste 1, 2, 3, die können Sie nicht eindeutig dem Append-Operator, also der Konkatenation, aufbauen. Warum? 1, 2, 3 können Sie nämlich einmal schreiben als 1 gefolgt von 2, 3 oder als 1, 2 gefolgt von 3. Das heißt, wenn Ihnen jemand diese Liste gibt, dann können Sie die nicht eindeutig zerlegen mit Hilfe dieses Plus-Plus. Das heißt auch, dass so eine Definition Unfug ist, wenn Sie sowas hinschreiben wollten, dass diese Funktion Nonsens von Xs plus Ys, dass das gerade die Differenz der Längen ist. Es macht auch gar keinen, also es ist völlig egal, was hier links steht, was rechts steht. Das macht einfach nichts, keinen Sinn. Denn das hieße, wenn ich eine Funktion mit einem Argument kriege, dann bitte dekomponiere das Argument doch in zwei Konkatenationen. Und das gibt es aber eben nicht eindeutig. Da können Sie wissen nicht, was dann X ist und Y ist. Das heißt eben, auf der linken Seite macht es sehr viel Sinn, einen Konstruktor Doppelpunkt zu haben. Es macht auf der linken Seite keinen Sinn, sowas wie Plus Plus zu haben. Und das ist gerade das Essentielle bei Pattern Matching, dass eben auf der linken Seite nur ganz spezielle Funktionen stehen dürfen. Und das ist das, was in den Patterns vorkommen kann, in den Mustern. Und Patterns sind eben Ausdrücke, beliebige Ausdrücke, aber die dürfen nur aus Konstruktoren und Variablen bestehen. Und ganz wichtig, keine Variable darf zweimal vorkommen in dem Pattern. Das ist also das, was Sie sich wirklich einprägen müssen. Patterns, Muster sind spezielle Ausdrücke, und zwar Ausdrücke, die nur aus Konstruktoren und Variablen bestehen. Die Variablen kommen nicht zweimal vor. Und da die nur aus Konstruktoren bestehen, können wir jetzt, wenn Sie ein Muster haben und jemand gibt Ihnen einen Wert, dann können Sie diesen Wert 1 zu 1 gegen das Muster legen und können bestimmen, was sind die Teile des Musters, die zu diesen, die zu den Teilwerten gehören. Und jetzt sind wir noch etwas präziser. Da oben, das war sehr allgemein in der ersten Zeile. Jetzt sagen wir ganz präzise, woraus ein Pattern bestehen kann. Also, es kann eine Variable sein oder es kann auch eine Wildcard sein, ein Unterstrich. Das ist nichts anderes als eine anonyme Variable, deren Namen Sie nicht interessiert. Es können auch Literale sein, also Dinge wie Werte, Integer-Werte, Character-Werte, String-Werte, die dürfen auch in einem Pattern vorkommen. Tupel dürfen auch in einem Pattern vorkommen. Warum Tupel? Nun, wenn ich Ihnen ein Tupel gebe und Sie das ein Muster haben mit einem Tupel, dann können Sie natürlich das Muster gegen das gegebene Tupel matchen, indem Sie einfach nur punktweise sagen, ah ja, erste Element ist das, zweite Element ist das, dritte Element ist das. Und dann gibt es eben noch die Konstruktor-Patterns, wobei Tupel sind nichts anderes als ein Spezialfall von den Konstruktor-Patterns, nur mit einer anderen Syntax, eben mit den Klammern. Und der Konstruktor-Pattern sieht im Allgemeinen so aus, Konstruktorname und dann wieder als Argumente lauter Patterns. Und bis jetzt haben wir nur zwei Konstruktoren kennengelernt, nämlich die leere Liste. Da haben wir natürlich hier eine leere Liste von Argumenten. Da ist C einfach die Klammer auf, Klammer zu. Oder der zweite Konstruktor, den wir kennen, ist der Doppelpunkt. Das heißt, das ist natürlich der Doppelpunkt ist nicht ein Präfixoperator, sondern ein Infixoperator. Da steht dann also Pattern 1, Doppelpunkt, Pattern 2. Und das Pattern 1 ist wieder irgendein vielleicht komplizierterer Ausdruck, der selbst wieder nur Konstruktoren enthält. Und man sollte auch erwähnen, True und False sind auch Konstruktoren. Wir werden später sehen, warum. Aber das bedeutet, True und False können genauso in Konstruktoren in Patterns vorkommen, wie Dinge wie leere Liste oder Cons-Operator von Listen. Und jetzt gucken wir uns nochmal ein paar Funktionsdefinitionen mit Pattern Matching an. Die Head-Funktion haben wir schon gesehen. Hier nochmal eine kleine Variation. Das zweite, die Restliste der Liste interessiert mich nicht, deswegen habe ich dort einfach diese Underscore reingeschrieben und das Einzige, was mich interessiert, ist das erste Element. Bei Tail ist es gerade umgedreht, da interessiert mich das erste Element nicht, sondern nur die Restliste, deswegen habe ich beim ersten Element den Underscore hingeschrieben, weil ich da gar nicht mehr einen Namen überlegen will. Null haben wir schon mal eine Definition gesehen. Damals war aber das Pattern-Matching noch gar nicht bekannt. Hier ist eine andere Definition, die völlig äquivalent ist. Wenn eben die Liste leer ist, dann gibt es True zurück. Und wenn die Liste aus einem Cons besteht, also nicht leer ist, dann gib bitte False zurück. Entschuldigung, könnt ihr vielleicht Ihre Diskussion nachher machen? Danke. Oder wenn es Fragen sind, können wir die natürlich gerne in der Runde stellen. Es sei denn, Sie wollen die Hausaufgaben besprechen. Wie sieht es im Allgemeinen aus, Funktionsdefinitionen mit Pattern Matching? Wie wir jetzt auch in den Beispielen gesehen haben, immer Funktionsname, dann Pattern ist gleich Ergebnis. Und Sie können eben eine ganze Reihe solcher Patterns haben und Sie können auch mehr, also sowohl von der Reihenfolge her mehrere Gleichungen haben, als auch in jeder Zeile mehrere Patterns, weil die Funktion eben mehrere Argumente nehmen kann. Und Sie können sogar auch für jede einzelne Gleichung erst Patterns haben und dann noch eine Bedingung, die eben sagt, falls dieses Muster passt und diese Bedingung wahr ist, dann gib bitte den Wert zurück. Und wie üblich wird alles von oben nach unten abgearbeitet, also es wird Gleichung nach Gleichung probiert und die erste Gleichung, die passt, das heißt die erste Gleichung, wo das Muster passt und die Bedingung wahr wird, falls da eine ist, die wird dann genommen. Genau. Und jetzt gucken wir uns noch ein paar Beispiele dazu an, die jetzt etwas an den Haaren herbeigezogen sind, die aber einfach das Prinzip erläutern. Das ist eine Funktion. Was macht die? Die nimmt eine Liste von booleschen Werten und in der ersten Zeile guckt es, ob die beiden ersten Werte true sind. Also wenn ich eine Liste habe, erstes Element true, zweites Element true und dann kommt irgendwas, dann gebe ich true zurück. Und in allen anderen Fällen Das ist das, was wir hier haben, wenn Sie also einfach nur einen Anlass vorhaben. Das fängt natürlich alles auf. Diese Gleichung passt immer und deswegen wird in allen anderen Fällen eben false zurückgeliefert. Frage, wie viele Listen, also ja, für welche Listen steht das hier, dieses Underscore?
Steht nicht für beliebig viele, sondern nur für ein paar Listen. Boolean-Listen schon, aber die Frage ist, welcher Länge, wie lange kann diese Liste noch sein, wenn man hierher kommt, zu der zweiten Zeile? Ja. Sie haben recht, das war ein blödes Beispiel, die kann ziemlich langweilig sein. Ja, ja. Es könnte ja sein, wenn die ersten beiden Elemente zum Beispiel vor Ort sind, dann, ja. Okay, vergessen Sie die Frage.
So. Same 1, 2. Da will's. Das ist eine Funktion, die jetzt guckt, ob das erste Element der ersten Liste gleich dem zweiten Element der zweiten Liste ist. Das heißt, in dem Fall kriegen wir eben hier Gleichheit raus. Also in dem Fall, wenn hier mindestens ein Element in der ersten und mindestens zwei Elemente in der zweiten sind, dann testen wir die beiden auf Gleichheit. Und das hat dann diesen Typ hier. Warum? Es muss eine Liste von A sein, also es müssen beides die gleichen Listen vom gleichen Typ sein, weil sie sich auf Gleichheit vergleichen. Und es muss auch ein Gleichheitstyp sein, sonst könnten Sie ja gar nicht auf Gleichheit vergleichen. Das ist eine Funktion, die testet, ob eine Liste aufsteigend ist, und zwar nur in den ersten drei Elementen, ob also die ersten drei Elemente der Liste aufsteigend sind. Und wenn ich eine dreielementige Liste habe, also 1, 2, 3 und noch irgendwas, dann teste ich eben wirklich, ob die aufsteigend sind, x kleiner y, y kleiner z. Wenn ich aber nicht unbedingt drei Elemente habe, sondern vielleicht nur zwei, dann teste ich, ob die beiden kleiner sind, also x kleiner y. Und jetzt wiederhole ich meine Frage von vorhin, wie lang ist diese Liste?
Genau. Das heißt, hier diese Gesamtliste darf maximal zwei lang sein, denn sonst hätte bereits die erste Zeile gegriffen, weil die greift alle Listen der Länge mindestens drei ab. Das heißt, dieser Underscore, diese Wildcard, die stehen auch immer nur für die leere Liste. Wenn diese Zeile hier greifen muss, muss das hier die leere Liste sein. Es kann natürlich noch extremer kommen, wenn weder die Zeile greift, noch die Zeile greift, sondern nur die hier, dann sagen Sie mir, wie lang sind die Listen, die hier drin sind?
Leer oder eins?
Leer oder eins, nämlich. Weil das sind noch die beiden Fälle, die übrig geblieben sind. Drei und zwei haben wir bereits drüber getestet.
Und dann haben Sie eben hier auch wieder eine A-Liste nach Bool, aber das A muss geordnet sein, weil Sie hier die Elemente auf kleiner getestet haben. Es tut mir leid, wir müssen heute etwas länger machen, denn sonst können Sie die Hausaufgaben nicht bearbeiten. Wir haben letztes Mal 10 Minuten früher Schluss gemacht, das kompensiert sich. Rekursion über Listen, ganz wichtig. Und ich werde jetzt nicht schreien, sondern Sie müssen leise sein. Längenfunktionen. Länge der leeren Liste ist natürlich 0. Länge einer Liste, die mit irgendwas anfängt und mit x es weitergeht, was mache ich? Nun, ich glaube, es ist nicht so schwierig. Ich nehme die Länge der Liste x und addiere 1 drauf. Das heißt, das ist ein ganz einfaches Muster hier. Reverse kann man ähnlich einfach machen. Reverse der leeren Liste ist natürlich auch leer. Reverse von einer Liste, die mit dem ersten Element beginnt und mit der Restliste weitergeht. Wie mache ich das? Auch hier kann ich wieder, Reverse XS, und was setzen Sie dahinter?
Plus X.
Genau.
fast genau, plus plus die singleton-Liste x. Das heißt, sie drehen erst das x um und setzen dann dahinter dieses eine Element noch. Summe, wenn die nicht schon vordefiniert wäre, oder genau gesagt, so ist sie definiert, die eine Liste von A's nimmt und die aufsummiert, leere Liste aufsummieren kriegt 0. Wenn ich ein Element am Anfang habe und eine Restliste, was mache ich? Ich summiere natürlich die Restliste auf und addiere das erste Element noch dazu. Das ist genau das, was ich habe. X plus Summe von X. Und all diese Beispiele, wenn man nochmal drüber geht, dann sehen Sie, die haben eine Gemeinsamkeit, die haben nämlich alle das gleiche Rekursionsschema. Sie haben zwei Basisfälle, leere Liste und Liste, nicht leere Liste, und die Rekursionen auf, die rekursiven Aufrufe sind immer auf den Rumpf der Liste, auf die Restliste. Und das ist genau dieses Schema hier. Zwei Gleichungen, einmal mit leeren Liste, einmal mit Liste, die mit x anfängt und x es weitergeht. Und Basisfall, das Base hat keinen rekursiven Aufruf von f. Und in Rec, in der zweiten Zeile, haben sie rekursiven Aufrufe von f, aber die rekursiven Aufrufe sind nur auf die Restliste x. Also nicht irgendwelche wilden, beliebigen rekursiven Aufrufe, sondern sie gehen eben wirklich die Liste schrittweise runter. Im allgemeinen Fall kann natürlich auch f noch weitere Argumente haben, aber meistens ist es so bei Listenfunktionen, dass sie über einen der Argumente machen, sie so einen rekursiven Abstieg über die Liste. Sie laufen also die Liste runter, gucken immer, bin ich schon bei der leeren Liste angekommen? Wenn nicht, dann gucke ich eben das erste Element an, die Restliste, mache irgendwas mit dem Ergebnis des rekursiven Aufrufs. Wie findet man solche primitiv-rekursiven Definitionen? Nun, nehmen wir einfach das Beispiel Concat. Wir hatten eine Definition mit Listenkomprehension. Jetzt machen wir eine Definition mit Rekursion. Also hier ist das Schema. Concat von der leeren Liste. Ja, das ist klar. Da sind gar keine Listen drin, die man zusammenhängen könnte. Das kommt also wieder die leere Liste. Concat von x gefolgt von x ist. Was mache ich? Also nach dem Schema konkateniere ich erst alles, was hier drin ist. Und was mache ich dann noch mit dem Ergebnis? Genau, ich setze das einfach davor. Was war hier mit plus plus? Das haben wir noch nicht definiert, kann man aber definieren. Wenn ich also zwei Listen aneinander hängen will, die erste Liste ist leer, naja, das ist klar, dann ist die zweite Liste das Ergebnis. Wenn die erste Liste aber mit einem Element x anfängt und mit x es weitergeht und ich will eine zweite Liste dahinter hängen, gut, ich werde also auf jeden Fall die zweite Liste dahinter hängen, also wenn ich habe xs plus plus y, und was mache ich denn bei x? Das ist also mein rekursiver Aufruf. Genau, ich stelle das x einfach davor. Sortieren. Insertion Sort. Wie funktioniert das? Nimmt eine Liste von A's, gibt eine Liste von A's zurück. Wenn die Liste leer ist, gebe ich die leere Liste zurück. Wenn die Liste nicht leer ist, was mache ich? Ich rekursiv sortiere ich die Restliste. Und dann, was mache ich jetzt mit dem X? Informell gesprochen, wir sortieren das X einfach ein. Das heißt, wir müssen jetzt dieses X, was hier das erste Element ist, müssen wir an seinen richtigen Platz in die sortierte Liste einsortieren. Und dazu brauchen wir eine Hilfsfunktion ins. Die nimmt ein Element und eine Liste und fügt das Element, also angenommen, diese Liste ist bereits sortiert, fügt das Element an den richtigen Platz in der sortierten Liste ein. Und dann können wir natürlich hier ins von x und insort von x aufrufen. Und wie sieht's aus? Ins, naja, wenn Sie die leere Liste haben und Sie wollen ein Element einfügen, das ist klar, das gibt gerade die einelementige Liste. Was passiert hier, wenn Sie ein Element haben, eine Liste haben, die mit x, mit y beginnt und Sie wollen das x an die richtige Stelle einsortieren? Gut, da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn x kleiner gleich y ist, was machen Sie dann? Das heißt, was ist das Ergebnis?
X doppelt
Genau. Dann sind Sie, haben Sie die richtige Stelle gefunden. Wir wollten es natürlich aus, also das hätte ich sagen sollen, die Liste ist aufsteigend sortiert. Dann haben Sie, sobald die x kleiner gleich dem Element in der ersten Liste, in der Liste ist, können Sie es einfach an der Stelle reinsetzen, also vor das y noch. Und ansonsten, was machen Sie dann? Was ist dann das erste Element der Ergebnisliste?
Y.
Genau. Und dann haben Sie Ihren rekursiven Aufruf. Dann sortieren Sie das x in die Restliste ein. Und auch das ist wieder eine primitiv-rekursive Definition. Der Typ ist nicht ganz richtig. Warum stimmt der Typ nicht? Was fehlt da in dem Typ? Nee, nicht Equality. Ort. Das heißt, die sind beide, falls der Typ geordnet ist. Gut, jetzt noch ein paar Beispiele für etwas kompliziertere Patterns, um einfach zu zeigen, es muss nicht immer so aussehen, aber es wird in vielen Fällen, werden Sie wirklich mit diesem Muster hinkommen. Aber hier jetzt Beispiele für kompliziertere Muster. Eine Liste ist aufsteigend sortiert. Also einfach ein Test, Ascending, ist die Liste aufsteigend sortiert. Leere Liste ist immer aufsteigend sortiert, das ist kein Problem. Einelementige Liste ist natürlich auch aufsteigend sortiert, auch kein Problem. Und als drittes, wenn die Liste mindestens zwei Elemente hat, dann müssen wir natürlich testen. Und zwar, was müssen wir testen? Wir müssen testen, dass die beiden Elemente sortiert sind, dass also x kleiner gleich y ist. Aber wie sieht der rekursive Aufruf aus? Wir müssen natürlich noch testen, dass die Restliste ist. Aber welche Restliste ist, dass sie sortiert ist? Genau, denn wenn wir jetzt das y auch rausnehmen würden, das wäre natürlich schlecht, weil dann hätten wir nicht gesehen, dass das y auch wirklich kleiner als die Restlisten sind, die Restelemente sind.
Das
müsste
doch
ZS. Ah, ja, ZS, gut. Klammer fehlte, ZS, müssen wir merken. Weiteres Beispiel, die ZIP-Funktion, auch nochmal, dass Sie jetzt hier haben, nicht einfach Rekursion auf einem Argument, sondern Rekursion auf zwei Argumenten gleichzeitig. ZIP von zwei Listen. Jetzt sagen wir, wenn beide Listen nicht leer sind, was machen wir? Nun, wir nehmen natürlich das Paar der ersten Elemente und rekursiv dann die Restpaare. Und was machen wir in allen anderen Fällen? Ja, dann gehen wir in die leere Liste zurück. Und warum? Weil nämlich dann eine der beiden Eingabelisten leer gewesen sein muss. Denn die erste Zeile funktioniert nur, wenn beide leeren Listen nicht leer sind. Das heißt, wenn eine von den beiden Listen leer ist, dann hören Sie einfach auf mit dem Zippen. Sie können es auch alternativ definieren. Das ist nicht so gut, die Definition hier, denn die Definition funktioniert nur, wenn beide Listen gleich lang sind. Hier haben Sie jetzt explizit gesagt, beide sind leer oder beide sind nicht leer, aber haben eben nicht den Fall abgedeckt, wo eine leer ist und die andere nicht leer. Und noch als letztes, wie wird Tape definiert? Das nimmt jetzt ein Integer und eine Liste und nimmt eben die ersten n Elemente der Liste. Und da gibt es jetzt mehrere Fälle. Also wenn Sie null Element einer Liste nehmen wollen, klar, das ist einfach die leere Liste. Zweiter Fall, wenn Sie n Elemente der leeren Liste nehmen wollen, naja, die leere Liste hat keine Elemente, das heißt, da können Sie auch nur die leere Liste zurückgeben. Und dann kommt als drittes der interessante Fall, Sie nehmen eben i Elemente einer nicht leeren Liste, wobei das i bitte schön größer 0 sein sollte. Wie nehmen Sie das? Sie nehmen natürlich als erstes das x und dann nehmen Sie i minus 1 Elemente der Restliste. Und ich glaube, da sind wir fast am Ende. Augenblick, lassen Sie mich gucken. Genau. Damit wollte ich Ihnen nur zeigen, es kann unter Umständen auch komplizierter werden in Ihren Rekursionen, aber im Prinzip das Entscheidende ist, dass Sie immer links die verschiedenen Muster hinschreiben, die eben möglich sind, und versuchen Sie es primitiv-rekursiv zu halten, dann sind Sie meistens auf dem richtigen Weg. Okay, danke, dass Sie so lange noch ausgehalten haben. Bis nächste Woche. verzogen habe.
Wir machen offiziell 10 nach 10. Also wir haben ein bisschen Puffer.
Bitte?
Wir fangen um 10 nach immer an, also haben wir eigentlich Puffer.
Um 10 nach? Achso, um 25 meinen Sie dann?
Oder was? Nee, 10 nach 10.
Ja, aber das jetzt?
Ja, genau.
Ja eben, aber wenn Sie jetzt was aufbauen wollen, haben Sie Probleme, weil es einfach zeitlich...
Nur Übung, das kriege ich hin.
Achso, okay.
11.
Ja.
5 Minuten
nicht mehr her. Normalerweise mache ich es nicht. Das war jetzt ein Einzelfall, wo ich das...
Ich hoffe, dass meine Studenten nicht zum Sturm kommen.
Na, die waren sehr zurückhaltend.
Ich wollte aber
ja.
Ich habe eine Schachweichenfrage.
Ja.
Also, wir iterieren einmal. Und warum ist denn vertikal auch einmal?
Ja.
Sollte es nicht n durch 2 sein, wenn wir die zwei Zeilen iterieren?
Nein, also wir bilden erst eine Spalte der Länge n, okay, und dann machen wir n-Kopien, also abwechselnde Kopien dieser Spalte.
Okay, aber wir bilden die zwei Spalten, die erste und die zweite.
Ja.
Und warum bilden wir dann diese so Gruppe von zwei Spalten n-mal, nicht n durch 2-mal?
Weil ja das n, wenn Sie sich angucken, das n wird immer nur einmal runtergezählt bei jedem rekursiven Aufruf. Also jedes Mal, wenn Sie eine Spalte hinschreiben, wird das n um 1 erniedrigt. Das heißt, wenn Sie n Spalten haben wollen, müssen Sie bei n anfangen. Also wenn ich immer gleichzeitig zwei Picture 1 und Picture 2 setzen würde, dann hätten Sie recht, aber ich setze immer nur 1.
Okay.